Wie sieht für dich ein erfülltes Leben aus? Überlegt mal, wie ihr das so beantworten würdet. Wie sieht für euch ein erfülltes Leben aus? Und Clemens, du kannst vielleicht auch schon mal nach oben kommen, solange die Leute ein bisschen antworten. Dann werden wir gleich mal sehen, was da so für Antworten kommen. Weil du wirst uns darauf ja auch gleich in deiner Predigt eine Antwort geben.
Richtig, genau.
Haben wir denn schon Antwortmöglichkeiten hier bekommen? Ah, wir haben hier zum Beispiel nahe an Gott sein als eine Antwortmöglichkeit dessen, wie sieht ein erfülltes Leben aus? Oder weiter zu wachsen. Liebe. Schokolade, Sonne und Jesus, das finde ich super. Da bin ich dabei. Berufung leben. Das sind doch schon richtig tolle Antworten, Clemens. Was wäre denn deine spontane Antwort dazu, ohne jetzt 30 Minuten Zeit zu haben?
Ich glaube Entspannung, aber das liegt vielleicht an einem Teenager zu Hause.
Alles klar, ich bin sehr gespannt, was du jetzt uns darüber sagen wirst. Und
Ja, ich tippe mal, die meisten von uns wünschen sich ein richtig schönes Leben. Wir arbeiten daran, ein schönes Leben zu haben. Im Normalfall. Aber wie so ein schönes Leben aussieht, ist genauso unterschiedlich, wie wir unterschiedlich sind, weil wir Dinge unterschiedlich wertschätzen, unterschiedlich mögen. Wir investieren in unterschiedliche Dinge. Aber wir wünschen uns alle, vermute ich jetzt mal, ein Leben, das uns erfüllt. Kein Leben, das alle Wünsche offen lässt, aber ein Leben, in dem wir sein können, in dem wir den Sinn verstehen, den Sinn auch erleben können von dem, worüber wir hier auf der Erde sind. Und Menschen gestalten ihr Leben völlig unterschiedlich. Also wir alle gestalten unser Leben unterschiedlich und wir widmen unser Leben unterschiedlichen Dingen. Das merken wir daran, was uns wichtig ist, wo wir Zeit investieren, worauf wir hinarbeiten. Ich denke an eine Geschichte, die hat mich damals immer schon beeindruckt, als ich sie zum ersten Mal gehört hatte. Da ging es die Geschichte von dem Altkanzler Gerhard Schröder. Und er erzählte immer wieder eine Geschichte, wie er in seinen Studientagen am Kanzleramt vorbeikam, an einer Kneipentür, von einer Kneipentour zurückkam und am Tor rüttelte und sagte, ich will da rein. Tatsächlich war es so, 20 Jahre später wurde Gerhard Schröder zum Kanzler gewählt. Ein Lebenstraum, der sich so nach einer langen Zeit für ihn endlich erfüllte. Ich weiß nicht, wenn ihr mal im Fernsehen oder in den Zeitungen Menschen seht, die Tattoo-Künstler sind. Jetzt nicht die Leute, die tätowieren, sondern die ihren Körper als Kunstwerk verstehen. Muss nicht jedem gefallen und wird wahrscheinlich von den meisten Leuten, die wir hier sind, nicht so verstanden. Das sehe ich jedenfalls daran, dass hier wenig Leute mit Tattoos im Gesicht vor mir sitzen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass Menschen alles da rein investieren, damit und ihren Körper mit Tattoos so weit gestalten, bis keine freie Stelle mehr da ist. Warum? Weil es die Erfüllung ihres Lebenstraums ist. Oder es gibt Erfinder und Wissenschaftler, Menschen, die Wochen, Monate, Jahre ihres Lebens in Labors verbringen, ja, und anfangen zu forschen und auszuprobieren, scheitern und wieder Erfolg haben, um zum Beispiel eine Krankheit zu besiegen oder etwas Neues, Technisches zu erfinden. Egal, was es ist, wenn wir ein erfülltes und schönes und gelungenes Leben haben wollen, dann braucht das vor allem eine Richtung. Wir müssen wissen, in welche Richtung wir laufen und es braucht Zeit. Die meisten Dinge entscheiden sich nicht von heute auf morgen. Und so ist unser Leben eine Reise, eine Entwicklung, keine geradlinige Abfolge, sondern vielmehr so eine pulsierende Kurve. Es geht auf, rauf und runter, rauf und runter mit so vielen Variablen. Und dieses Thema Leben, was Leben bedeutet, hat Jesus ständig beschäftigt. Warum hat sie ihn so viel beschäftigt? Weil er ein Mensch war, der gelebt hat, der eine Richtung hatte, dessen Ziel nicht von einem Tag auf den anderen erreicht wurde, sondern was Zeit brauchte. Und natürlich hat er immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, die sich danach gesehen haben, die sich danach gesehnt haben, einfach ja Leben zu leben, ein erfülltes Leben zu leben. Und die meisten von uns sind immer wieder bereit, auch nach Rückschlägen neue Hoffnungen zu investieren, dass ein schönes Leben gelingen kann. Bevor ich euch jetzt die Geschichte erzähle, auf die ich heute eingehen will, die Jesus erzählt hat, möchte ich euch ganz kurz einmal Mut machen. Ihr habt eine Frage, konnten wir bei Slido beantworten. Aber wenn ihr während der Predigt, auch ihr zu Hause während der Predigt Fragen habt, wo ihr sagt, oh, das interessiert mich. Clemens, kannst du dazu noch was sagen? Dann stellt doch bitte auch die Frage über euer Handy. Jesus erzählt zum Thema Leben eine Geschichte. Und die meisten von uns werden die wahrscheinlich schon gehört haben, aber es ist eine Geschichte über das Leben. Es ist eine Geschichte, wie Leben funktioniert, eine Geschichte über Werte, über das, was wir in unserem Inneren für wahr und richtig halten, über das, was wir glauben, was uns tatsächlich so wichtig ist, dass wir unser Handeln danach ausrichten, und eine Geschichte über die Zukunft. Und ich lese euch das vor, sie steht in Matthäus im Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Und Jesus steht vor vielen, vielen Leuten und erzählt ihnen diese folgende Geschichte. Er sagt, wer auf mich hört und danach handelt, der ist klug. Und er handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Und auch wenn Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Und wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Jesus spricht über das Leben. Er spricht ständig über das Leben. Warum spricht er über das Leben? In Johannes 10, Vers 10 sagt er, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in Fülle habt, damit ihr Erfüllung habt. Und ich glaube, das ist total wichtig für uns zu verstehen, dass wenn Jesus kommt und über Dinge spricht, die wir tun sollen oder lassen sollen, über Dinge, die wir für richtig und wahr halten oder Dinge, von denen wir uns distanzieren sollen, dann bedeutet das nie, dass er sagt, ich will dir was wegnehmen aus deinem Leben. Ich will unter Beweis stellen, ob du es wirklich ernst meinst. Sondern Jesus kommt und sagt, ich will dir Leben geben. Ich will dich ermutigen. Ich will, dass es funktioniert, dass dein Leben funktioniert. Also spricht er hier über das Leben, und uns ist völlig klar, niemand baut ein Haus an einem Tag. Vielleicht ab und zu im Fernsehen auf RTL 2, das kann mal passieren. Aber wir wissen, ein gut Ding will Weile haben. Gute Ergebnisse brauchen Zeit. Und so ist das zum Beispiel bei einem Hausbau. Ja? Ein Haus zu bauen fängt ja nicht damit an, dass der Bauarbeiter kommt und die erste Schippe der Grube aushebt oder der Bagger oder der erste Stein auf den anderen. Ein Hausbau startet viel früher, in dem Moment, wo du in deinem Herzen sagst, ich möchte gerne. Ich möchte ein neues Zuhause haben. Und dann fängst du an zu denken, du planst, du rechnest, du berätst dich Tage, Wochen, weit, 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 bevor irgendetwas überhaupt sichtbar ist. Das heißt, in dir drin, aus diesem Wunsch heraus, entsteht ein Gedanke, eine Planung. Du siehst etwas, bevor es überhaupt zu sehen ist, und dann wird es realisiert. In deinem Kopf entsteht dieses Haus viel früher, als es überhaupt sichtbar ist. Aber noch bevor ein Haus gebaut wird, passiert etwas, was in unseres eine Riesenrolle spielt. Und ich versuche mal, diesen Transfer zu machen zu unseren inneren Werten, zu dem, was wir für wahr halten. Wir haben eine Prägung. Wir sitzen hier ja nicht als völlig unbeleckte Menschen zum ersten Mal irgendwie, die in das Leben hineingucken, sondern jeder von uns hat eine Geschichte, die in den meisten Fällen, wenn ich mich hier so umgucke, schon einige Jahrzehnte zurückliegt. Wir sind geprägt. Und ein Teil dieser Prägung, ein Teil dieser Geschichte, die wir erlebt haben, sind Werte. Und Werte beschreiben, was du für richtig und gut hältst, wo du sagst, das ist schlecht oder das ist falsch. Und diese Werte haben verschiedene Einflüsse. Du kannst gesellschaftlich geprägt sein durch Dinge, mit denen du einfach aufgewachsen bist, wo deine Kultur da ist, wo wir hier in Deutschland zum Beispiel sagen, das ist gut, das ist nicht so gut. Du reist an eine andere Stelle der Erde und du stellst fest, Mensch, also die Schuhe vor der Wohnung auszuziehen, das ist total unhöflich. Oder du gehst in den anderen Teil der Welt, wo gesagt wird, natürlich musst du deine Schuhe aussehen. Ein ganz einfaches Beispiel für Dinge, die wir gar nicht so richtig erklären können, die dennoch etwas ja, mit unserer Prägung und uns zu tun haben. Natürlich können deine Werte auch total religiös geprägt sein. Dinge, die du aus der Bibel liest oder die du in einer anderen Religion mitbekommen hast, was gut ist, was schlecht ist. Und das ist total wichtig und wir leben mit diesen Werten. Oder auch persönlich Dinge, wo du bei anderen Menschen etwas beobachtet hast und gesagt hast, so möchte ich niemals sein. Oder du siehst eine Person, die dich inspiriert und sagst, genau so will ich sein. Und plötzlich durch dieses Nachahmen, durch dieses Nachfolgen prägt sich etwas in dir, wo du sagst, ja, das ist wahr, das möchte ich gerne. Und diese Werte haben wir uns also durch verschiedene Ereignisse, durch Personen angeeignet. Wir haben Erfahrungen gemacht, wir wurden in unserem Denken erzogen auch und wir haben ausprobiert. Und diese Werte sind total hilfreich und gut für jeden von uns, weil sie uns Orientierung geben. Sie helfen uns, dieses Leben zu meistern. Sie helfen uns, Dinge einzuordnen, über Dinge nachzudenken. Und man kann sich das so vorstellen, dass die Werte in unserem Leben wie Leitplanken funktionieren. Und das Denken ist eigentlich, ich sage das jetzt mal nicht wissenschaftlich, sondern sehr, sehr einfach und sehr, sehr platt vielleicht. Es gibt Dinge, die liegen außerhalb der Leitplanken deines Lebens. Außerhalb dessen, was du für wichtig, gut, richtig, falsch, abstoßend oder negativ hältst. Und diese Dinge, die außerhalb dieser Leitplanken liegen, die sind eben genau das. Die findest du schlecht, blöd, verachtenswert, unangenehm, abstoßend. Und ja, was in dein Denken nicht hineinpasst, das fällt dir ganz schwer zu akzeptieren. Andersherum, Dinge, die in deinen Grenzen liegen, von denen fühlst du dich angezogen. Du findest sie positiv, sie motivieren dich, du willst das auch oder sie geben dir Freude. Das heißt, ein schönes Leben und deine Empfindung von einem schönen Leben hängt ganz viel damit zu tun, was, welche Leitplanken, welche Werte du in deinem Leben hast, was du für richtig und falsch hältst, was für dich für erstrebenswert oder abstoßend gilt. Und Werte zeichnen sich im Normalfall dadurch aus, dass sie unser Leben zwar sehr prägen, unser Handeln prägen, aber dass du nicht unbedingt immer fühlst und wahrnimmst, was dein Wert ist. Du musst dich schon fast hinsetzen und anstrengen und zu sagen, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Damit du nicht einfach nur ja, irgendwas Plattes raushaust, sondern tatsächlich sagen. Ich mache euch nochmal ein paar Beispiele, dass Werte uns prägen können, aber wir nicht das unbedingt immer fühlen oder so verbalisieren können. Und genau, es kann in verschiedene Richtungen gehen. Wir nehmen den Wert Bildung. Ja? Bildung ist ein hoher Wert hier in Deutschland. Ja? Also das ist... Ich tippe mal, die meisten von uns würden das unterschreiben hier, dass Bildung zentral und wichtig ist. Jetzt ist Bildung so, aber ein so tief verwurzelter Wert in unserer Gesellschaft, dass es auch insofern, ich sag mal, grenzwertig passieren kann, dass wir in unserer Wahrnehmung, dass wir Menschen mit hoher Bildung zum Beispiel höher ansehen als andere. Also ich mache euch ein kleines Beispiel, vielleicht ist es auch völlig daneben, aber mir würde es wahrscheinlich so gehen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, dass er oder sie eine Professorin ist oder ein Richter, dann denkt der gesellschaftliche Schnitt, und ich ziehe mich da jetzt mal ein, oh, das ist eine sehr gebildete, sehr angesehene Person. Ich will mich dem anpassen, ich will mich da gut darstellen. Diese Person ist wahrscheinlich ein bisschen besser als ich. Das kann natürlich auch kippen, speziell in Randgruppen, Menschen, die sagen, das ist so weit weg, das ist für mich null erstrebenswert, dass sie sagen, was haben diese Schnösel da oben mir überhaupt zu sagen? Mit denen habe ich nichts zu tun. Aber es macht was mit dir. In dem Moment, wo du Bildung für einen wichtigen Wert hältst, der dich motiviert, dann beginnst du dich anzustrengen. Manche Menschen erkennen das in der Schule, dass es sinnvoll ist, sich anzustrengen, manche erst in der Lehre oder im Studium und manche erst, wenn die eigenen Kinder zur Schule gehen. Aber dieser Wert Bildung ist tatsächlich super präsent hier bei uns. Ein anderer Wert, die Wahrheit zu sagen, ist gut. Das ist der Wert. Der negative Wert dafür ist, zu lügen ist ganz schlecht. Das ist eine super große Nummer in unserer Kultur. Ja, das ist ein echtes Fundament. Nicht, dass sich jeder dran hält, aber es ist tatsächlich so, dass wir sagen, ja, Wahrheit ist gut, Lügen ist schlecht. Wenn wir wollen, dass Menschen zu uns ehrlich sind, und weil wir sagen, wenn sie zu uns ehrlich sind, wenn dieser Wert stimmt, dann sind sie vertrauenswürdig. Wenn ich sehen kann, da ist jemand ehrlich zu mir, dann kann ich vertrauen, ich kann mein Handeln weiter mit dieser Person bauen oder dem begegnen. Andersherum, wenn jemand dich anlügt oder hintergeht, dann wird es dir sehr schwer fallen, dieser Person wieder zu vertrauen oder ihr einfach etwas zu sagen. Werte hängen also von unterschiedlichsten Faktoren ab. Und Bildung und Wahrheit, Lüge, das ist eher sowas, was uns gesellschaftlich, teilweise religiös geprägt hat. Aber was sie immer auszeichnet, ist, dass sie dein und mein Leben lenken, ohne dass wir sie ständig reflektieren, ohne dass wir ständig hinterfragen, ist es jetzt wirklich richtig? Sollte ich diesen Wert vielleicht verändern? Oder dass wir sie sogar wahrnehmen? Sie stehen in uns fest. Es ist wie so ein Glaubensgrundsatz, der tatsächlich in uns ist. Und aus diesen Werten ergeben sich unsere Gedanken. Wir denken, was wir für richtig und gut halten. Also, du musst das mal in dir drin überprüfen, ja? Aber die meisten deiner Gedanken orientieren sich an dem, was du für richtig und für falsch hältst. An dem, was dir gut gefällt und was dir nicht so gut gefällt. Selbst wenn du negative Gedanken hast, dann sagst du, ist vielleicht der Wert darin, ich darf das haben, ja? Oder vielleicht so eine Wahrheit in dir drin zu sagen, alle sind immer ungerecht zu mir. Und deine Gedanken orientieren sich an dem, was du glaubst. Und was das macht, dazu sage ich hinterher noch kurz was. Und das Verrückte ist, die meisten von uns denken, oder wenn ich die meisten von uns sage, dann kommen diese Gedanken meistens von mir. Ja? Also ich denke häufig, dass ich so ganz unvoreingenommen nachdenken kann. Ja? Also wenn ich denke, dann ist das objektiv. Also ich kann die Situation richtig einschätzen, aber das ist leider nicht so. Weil bevor wir anfangen zu denken, haben wir eben diese Schablone, die Grenzen, in denen wir uns bewegen. Ja? Und sich außerhalb der Grenzen zu bewegen, das ist uns kaum möglich. Aber es bedarf, oder wenn wir das wollen, dann bedarf es Geduld und Kraft. Und es bedarf, unsere Werte zu verändern. Etwas anderes auszuhalten, darüber nachzudenken, dass das wirklich sein kann. Lange Einleitung für das, was Jesus in ganz kurzen Worten sagt. Das ist seine Stärke. In seiner Geschichte geht es viel weniger um das Haus, was gebaut wird. Er beschreibt nicht die Inneneinrichtung, er beschreibt nicht, wie groß das Haus ist. Er sagt nicht mal, wo das Haus steht. Also vielleicht hast du eine Vorstellung, so ein schönes Strandhaus, ja, weil da halt viel Sand ist. Aber Sand gibt es überall im Land. Jesus redet nicht darüber, er redet nur über das Fundament. Er sagt, das, was steht, bevor irgendeine Wand gebaut wird, irgendein Gedanke gedacht ist. Im Deutschen haben wir dieses schöne Wort Gedankengebäude. Ja? Bevor du dieses Haus baust in deinem Kopf, muss etwas stehen, auf dem es steht. Und er sagt, das ist entscheidend für das, was du in deinem Leben erleben willst. Die erste Grundlage, das Fundament. Jesus gibt hier in dieser Geschichte keine konkrete Antwort auf das, was man glauben soll oder welcher Wert das entscheidende ist. Da müssen wir ein bisschen tiefer graben. Aber was er sagt ist, wer auf mich hört und danach handelt, Teil 1, Teil 2, wer auf mich hört und nicht danach handelt. Und damit teilt er die Menschen, die ihm zuhören, weil die anderen, die ihn nicht hören, bekommen das gerade nicht mit. Er teilt die Menschen, die ihm zuhören, ganz in zwei einfache Kategorien ein. Er sagt, die einen hören auf mich und handeln danach, die anderen hören auf mich, offensichtlich, aber handeln nicht danach. Und diesen zwei Gruppen gibt er zwei Attribute. Gruppe 1 ist klug, Gruppe 2 ist dumm. Also, ist jetzt, da gibt es nicht viel zwischen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn irgendjemand vor euch steht und sagt, also, kann sein, dass du dumm bist. Kann auch sein, dass du klug bist. Du entscheidest das. Jesus hat keine Angst davor, sowas zu sagen. Trotzdem denken wir, wenn das Leben doch immer so einfach wäre. Klug ist es, ihm zuzuhören und danach zu handeln. Dumm ist es, zuzuhören und nicht danach zu handeln. Also mit anderen Worten, sich einfach berieseln zu lassen. Der erste Schritt, den haben aber beide gemeinsam, das ist zuhören. Was ist denn die Grundlage von dem, was Jesus sagt? Was ist der tiefe Wert, um den es Jesus geht? Jesus wird eines Tages von Menschen um ihn herum gefragt, die das nicht in einer positiven Art und Weise machen, sondern ihn tatsächlich, ja, sie wollen ihn greifen, sie wollen beweisen, dass Jesus ein Schwindler ist. Und sie stellen ihm die Frage, Jesus, was ist der wichtigste Wert im Leben? Was ist die Grundlage von allem? Und sie formulieren das ein bisschen anders, also für alle Bibelleser unter euch, sie fragen, was ist das höchste Gebot, was Mose uns gegeben hat? Und sie sagen das nicht deswegen, weil sie sagen, ja, jetzt testen wir mal, wie bibelfest Jesus ist, sondern sie wollen ihn dazu zwingen, dazu bewegen, irgendwie eine, ja, etwas zu sagen, was sich vielleicht in sich widerspricht oder dem Gesetz widerspricht, mit dem Ziel, ihn anzugreifen. Was ist der wichtigste Wert, Jesus? Was ist das, wonach wir lesen sollten? Was ist das Fundament? Und Jesus antwortet in Matthäus 22, er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das ist der wichtigste und zentralste Wert. Und ein weiterer Wert, ein weiteres Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote, alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote, sagt Jesus. Was ist das Entscheidende? Was können wir von Jesus hören also? Was können wir auch in seinem Leben ständig sehen? Er sagt, Liebe ist das Entscheidende. Alle, die Jesus zuhören, die hören nicht nur Worte, sondern sie nehmen diese Person wahr, die vor ihnen steht. Sie sehen an seinem Leben, was Liebe bedeutet. Was es bedeutet, auf Menschen zuzugehen. Jesus ist Liebe. Lesen wir im Johannesevangelium. Und er begegnet jedem in Liebe. Und das zeigt sich, dass er ganz da ist, wenn Jesus da ist. Wie so oft denke ich eigentlich an so viele andere Sachen, die in der Zukunft passieren, und ich bin gar nicht da, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Jesus ist da. Er nimmt wahr. Er stellt Menschen wieder her. Er spricht ein Wort, er tut etwas und Menschen werden geheilt von jahrelangen Zwängen, Ängsten, Krankheiten. Jesus hört ihnen zu. Jesus kämpft für Menschen. Jesus hasst alles, was Menschen zerstört. Und letztlich gibt Jesus sich ganz, er gibt alles, was er hat. An seinem Leben sehen wir also, dass Jesus nicht nur predigt, nicht nur schöne Worte sagt, und diesen Worten kann man gut zuhören. Viele Leute hören ihm zu, sondern er lebt es. Jesus hört zu und handelt. Ich finde, diese Geschichte vom Hausbau ist gerade für uns Christen hier. Ja, wir hören regelmäßig Dinge aus der Bibel. Ja, wir kommen sogar hierher. Ich finde es super, dass ihr hier seid. Ne? Ich finde tatsächlich, auch wenn ihr im Livestream zuhört, hier in der Gemeinde ist tatsächlich, ich lade euch ein, einfach hier zu sein. Ist hier schöner? Ja, ne? Ich finde auch. Es ist tatsächlich angenehmer, hier zu sein. Finde ich schon. Aber Jesus sagt, für uns Christen ist diese Geschichte eigentlich voll die Nummer. Weil er sagt, wir hören ständig Worte von Jesus. Ja? Ständig sitzt du hier und hörst dir von jemandem an, was in der Bibel steht. Was sinnvolle Werte sind zu leben. Und ich muss sagen, ich bin davon ja nicht ausgenommen, ich höre ja selber zu. Und meistens ist unser Leben gar nicht so, um auf die Schulter klopfen zu sagen, ja, zugehört und gemacht, sehr gut, sehr gut. Du bist ein schlauer Mensch, wie Jesus sagt. Sondern vielmehr ist es manchmal, dass man sich schämen müsste. Sondern ich habe zugehört, aber ich tue es überhaupt nicht. Oder du hast deine Bibel gelesen, da kannst du auch Jesus zuhören. Oder beim Lobpreis, du schließt die Augen und sagst, Gott, was denkst du über mich? Und vielleicht sagt er dir sogar richtig schöne Sachen. Er sagt, du bist wertvoll, du bist geliebt, ich traue dir alles zu. Und dieser Wert, den Jesus uns sagt, der sollte uns zum Handeln bringen, zu sagen, oh, ich lebe ein Leben als geliebter Mensch, ich lebe ein Leben als freier Mensch, ich lebe ein Leben als versorgter Mensch. Und leider tun wir das nicht. Diese Geschichte von Jesus liest sich so schön und schnell und mit der kann man irgendwie viel machen, aber eigentlich stellt man fest, dass man vielleicht manchmal eher in Kategorie 2 ist, als in der schlauen Kategorie 1. Jesus sagt, und er spricht nicht nur von der Liebe, sondern Jesus liebt. Jesus liebt jeden Menschen. Und er sagt, Lieben baut das Fundament. Liebe ist der Wert, der dein Leben gelingen lässt. Und so platt es klingt, so wahr ist es. Paulus beschreibt es so schön. Er sagt, was macht Liebe denn aus? Was ist denn Liebe überhaupt? Ist Liebe so dieses Verliebtheitsgefühl? Ist Liebe irgendwie ständig zu etwas zu tun? Ist Liebe ständig irgendwie da zu sein? Ja, irgendwie alles schon. Aber Paulus beschreibt es im 1. Korintherbrief. Er sagt, die Liebe ist zuallererst geduldig. Liebe ist freundlich. Liebe ist nicht neidisch, nicht überheblich. Liebe ist nicht stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, dann trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer über Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Sie verliert nie den Glauben. Sie bewahrt stets die Hoffnung. Sie bleibt bestehen, was auch immer geschieht. Ich würde euch einladen, das in der kommenden Woche noch einmal vielleicht zu lesen, auf euch wirken zu lassen, morgens, bevor ihr zur Arbeit geht, mit der Familie Zeit verbringt, was auch immer euer Leben lebt. Denkt mal 10 Minuten, eine Viertelstunde über 1. Korinther 13 nach. Das Fundament unseres Lebens. Was wir hören sollen und dann tun sollen. Was Paulus hier beschreibt, listet Werte auf, die unser Leben als Christen, wenn wir denn auf Jesus hören wollen, ausmachen sollen. Und manches ist diametral zu dem, wie unsere Welt, wie unsere Prägung vielleicht da ist. Ja? Zu sagen, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles. Ja, wie weltfremd ist das denn? Und das wirken zu lassen und zu sagen, was bedeutet das? Jesus, wie kann ich das leben? Wie kann ich Liebe leben, um ein festes Fundament zu haben, damit mein Leben gelingt? Das Spannende ist, du kannst planen, welches Fundament dein Leben haben soll. Und du kannst dein Fundament gestalten. Jesus geht jetzt noch ein bisschen weiter. Er spricht also über das, was in uns drin ist. Und er sagt, es gibt ein Fundament. Und dieses Fundament kann verschieden beschaffen sein. Und Fels ist das, was er für richtig hält. Alles andere ist Sand. Und Jesus ist jetzt weiter schonungslos. Er hat keine Angst, die Wahrheit zu sagen. Jesus versteckt sich nicht, er ist klar. Er sagt, wenn dein Fundament nicht steht, dann wird dein Haus im Sturm nicht bestehen. Mit anderen Worten, du kannst in einer Traumvilla, in einem total gestylten Leben leben. Dir kann es äußerlich total gut gehen. Du kannst bewundert werden von anderen Leuten und Leute sagen, wow, diese Frau hat es geschafft. Wow, dieser Mann, der hat alles, was er zum Leben braucht. Oder du kannst in einer Hütte wohnen. Im Sturm, sagt Jesus, entscheidet dein Untergrund. Im Sturm entscheidet nicht das Haus, sondern das, worauf das Haus gebaut ist, deine Verwurzelung. Und an einer Krise wird sichtbar, wie tragfähig unsere Werte sind. Beziehungsweise mit welchen Werten unser Leben überleben kann. Ich finde den Gedanken ehrlich gesagt nur bedingt tröstlich. Also, weil wenn ich an ein erfülltes Leben denke, dann denke ich nicht an Sturm. Der Sturm, die Verletzung, der Schmerz, die Angst, das ist doch alles etwas, von dem ich eben nicht will, dass es kommt. Ich will mich von Sturm so weit wie möglich in meinem Leben fernhalten und will sagen, Sonnenschein. Schönes Leben, Entspannung, Urlaub, das ist das, was ich will. Aber egal, wie sehr ich mich anstrenge und egal, wogegen ich mich versichere, der Sturm kommt doch, sagt Jesus. Sturm kommt in deinem Leben und du kannst dem nicht ausweichen. Es geht nicht. Und wenn ich Jesus richtig verstehe, dann ist es nicht sein Plan für uns, dass wir... Es ist nicht sein Plan, uns vor allem Schlechten in der Welt zu beschützen. Woher weiß ich das? Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu retten, um dir eine neue Perspektive zu geben. Wenn alles nur easy ist, brauchst du nicht gerettet werden. Wenn es nur entspannt ist, dann brauchst du keine Rettung. Aber Jesus ist gekommen, weil er weiß, der Sturm wird in deinem Leben und in meinem Leben rütteln. Und das Besondere ist, Jesus ist glaubwürdig. Ich habe noch eine gute Idee für deine Bibellese. Kann ich dir vorschlagen. Kannst du mal überlegen, ob das was für dich ist. Aber ich halte das für eine gute Idee. Und zwar, wenn es dir mal nicht so gut geht, dann liegt es meistens fern, dass du deine Bibel nimmst. Ich ermutige dich, wenn es dir nicht gut geht nächstes Mal, nimm mal deine Bibel und schlag sie auf im ersten Teil des Neuen Testamentes. Die ersten vier Bücher sind von vier verschiedenen Personen die Geschichte von Jesus aufgeschrieben. Und lies mal, während es dir nicht so gut geht, such mal die Stellen, in denen Jesus in Schwierigkeiten steckt. Ja, also wo er nicht fröhlich predigt, wo nicht alles cool ist, die Leute ihm zujubeln, sondern es gibt, achte mal darauf, wo die Stellen stehen, in denen Jesus in Bedrängnis kommt, irgendwie gemobbt wird, ja, weil die Leute ihn immer wieder die gleichen Fragen stellen, ihm immer wieder sagen, das darfst du nicht. Achte mal darauf, wo steckt Jesus in Schwierigkeiten? Und dann wirst du feststellen, das Leben von Jesus ist eigentlich ein einziger Sturm. Fängt damit an, dass er als Baby umgebracht werden soll. Jesus sollte gar nicht leben. Und seine Eltern leben mit ihm als Flüchtlinge jahrelang in einem anderen Land, weit weg von zu Hause. Nichts von dem eigenen Besitz ist da. Mit 12 verliert Jesus seine Eltern für ein paar Tage. Also ich habe letzte Woche ja über Kinder verlieren gesprochen, aber das ist, also hier muss man sagen, das war schon von Jesus gewollt, aber ein Riesenschock für seine Eltern, ihn für 3 Tage nicht zu sehen. Oder auf seiner ersten Hochzeitsparty nach dem 30. macht seine Mutter ihn dafür verantwortlich, dass die Leute genug Wein zu trinken haben. Also ist ja vielleicht ein bisschen lächerlich, aber das sind alles Ansprüche, die an Jesus gestellt werden. Überall, wo eine Schwierigkeit ist und er dieser Schwierigkeit begegnen muss. Unzählige Male wird Jesus beschimpft, verraten, bedroht. Und letztlich weiß er, dass sein Leben in dem größten möglichen Schmerz enden wird. Wenn Jesus also darüber spricht, dass in unserem Leben Sturm kommen wird, dann weiß er, wovon er redet. Und zwar nicht nur der ultimative Schmerz, sondern er weiß es schon vorher, er hat schon Dinge erlebt. Und deine Entscheidung, was du glaubst, was deine Werte sind, hat enorme Auswirkungen auf das, was du erleben wirst und wie du in diesem Sturm durchhältst. Halten wir noch mal ganz kurz fest. Jeder von uns hat ein Fundament. Dinge, die wir glauben. Dinge, die unser Handeln prägen. Dinge, die unsere Gedanken lenken. Und es ist meistens genau diese Reihenfolge. Es gibt was, was du glaubst und für richtig hältst. Darüber denkst du nach. Und das, was du nachdenkst, womit du dich beschäftigst, das prägt dann hinterher dein Handeln. Und zudem wirst du. Das, was du glaubst, hat unglaubliche... ein Satz, in dem man sich selber widerspricht. Das, was du glaubst, hat unglaubliche... Nein, das, was du für wahr hältst in dir drin, hat krasse Auswirkungen auf das, wie dein Leben aussehen wird. Und jeder von uns hat dieses Fundament. Und das kann genauso wie unser Leben total unterschiedlich sein. Aber es hat eine entscheidende Bedeutung. Zweitens, jeder von uns wird Sturm erleben. Nicht nur ein Stürmchen, sondern etwas, wo es an allem rüttelt, wo nichts mehr, kein Stein auf dem anderen bleibt. Und zwar so intensiv, dass es bis an dein Fundament, bis an deine tiefsten Werte geht. Und du fragst dich dann, was du vorher nie hinterfragt hast. Und ich kann dir sagen, das ist richtig anstrengend. Weil die Dinge, die du hier in dir verschlossen hast, die sind alles, worauf du stehst. Und wenn das anfängst zu rütteln, ist es richtig unangenehm. Kommen wir noch einmal zurück zur Hausgeschichte. Jesus schildert 2 Bauvorhaben. Eins mit einem festen Fundament und eins mit einem schwammigen Fundament. Und sicher baut es sich erstmal vielleicht schneller auf den Sand, aber die Geschichte macht deutlich, dass sich die Investition, sich mit deinem Fundament, mit deinen Werten zu beschäftigen, dass sich das auszahlt. Jesus sagt, wer meine Worte hört und danach handelt. Und wir haben gesehen, Jesus spricht ja nicht nur und hört sich dabei natürlich selber zu, sondern er handelt auch danach. Jesus tut, was er sagt. Und sein Fundament hält also diesem ultimativen Sturm, seiner Folterung und seinem Tod am Kreuz, hält sein Fundament statt. Als er am Kreuz hängt, guckt er seine Mutter an und sagt zu ihr: Mutter, Johannes, das ist dein Sohn und Johannes, das ist deine Mutter. Was tut er? Er sorgt sich im letzten Moment, in dem, wo der Sturm, der Schmerz seinen Körper eigentlich zerfressen sollte, sorgt er sich noch um die Menschen. Warum? Weil sein Fundament durch das, was er lebt, durch den Sturm, den er erlebt, seine Liebe gerät nicht ins Wanken. Er zieht nicht zurück. Und sein Leben beweist es bis zuletzt. Und deswegen ist Jesus glaubwürdig. Jesus ist nicht glaubwürdig, weil das, was er sagt, funktioniert. Jesus ist deswegen glaubwürdig, weil das, was er sagt und tut, dem Sturm standhält. Wenn Jesus sagt, wer meine Worte hört und danach handelt, dann lädt er ein, dass wir seine Nachfolger werden. Er sagt, meine Werte sollen zu deinen Werten sein. Was mich im Sturm festhält, soll dich im Sturm festhalten. Mit anderen Worten, wenn du dann deinen Lebenstraum denkst und aber auch den Lebenssturm überleben willst, dann brauchst du seine Werte. Liebe ist das Zentrale. Und diese Liebe geht insbesondere in drei Richtungen, wie er das beschreibt. Er sagt, das erste ist die Liebe nach oben. Du bist geschaffen für eine Beziehung mit deinem himmlischen Vater. Und Beziehung heißt Beziehung. Es ist keine Religion. Es geht nicht darum, Gebote zu halten. Es geht um Beziehung, um Liebe, um Austausch, um Reden, um sich kennenlernen, um Anvertrauen. Du kannst zu Gott mit allem hingehen, was dich beschäftigt. Du musst nicht Dinge verstecken. Und Liebe hat die Richtung einer Beziehung zu dir selbst. Du bist dazu geschaffen, um geliebt zu werden von Gott, aber du bist auch geschaffen, um dich selber zu lieben. Du bist wertvoll, weil du geschaffen bist und weil du von Gott gewollt bist. Unsere Erfahrungen lassen uns vielleicht manchmal etwas anderes glauben. Manchmal denkst du, ach Mensch, ob das wirklich stimmt, dass ich geliebt bin. Ob es wirklich stimmt, dass ich wertvoll genug bin, mich selber zu lieben. Aber den zu entdecken, der dich geschaffen hat, gibt dir auch für dich persönlich eine neue Perspektive. Und so ist Liebe etwas, was wir zu Gott erleben, aber auch Liebe etwas, was wir für uns erleben. Und letztlich, Liebe zeigt sich im Leben zu anderen. Du kannst andere nur lieben, wenn du dich selber liebst. Diese Wahrheit ist auch schmerzhaft, weil die Wahrheit dich in die Verantwortung nimmt. Sie sagt, wie sieht denn dein Leben aus? Lässt du Liebe bei dir persönlich überhaupt zu? Und ich meine damit nicht von anderen Leuten, sondern nur von dir selber. Und ich weiß, das kann ein Riesensturm sein. Andere zu lieben, ist dein Weg in die Freiheit. Ist dein Weg, wirklich ja, ein erfülltes Leben zu leben. Aus der Liebe ergeben sich die Werte, mit denen ich lebe. Aus der Liebe ergibt sich mein Fundament. Kommen wir nochmal zum Schluss, zum Anfang der Predigt. Ich habe gesagt, jeder wünscht sich ein erfülltes Leben. Jeder wünscht sich ein Leben, was schön ist. Das kann total unterschiedlich aussehen. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, aber wir sind geschaffen für ein schönes Leben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr ein erfülltes Leben habt. Ein Leben zur Genüge. Johannes 10, Vers 10. Und so beschäftigt es, ist kein Wunder, dass es jeden im Neuen Testament und auch im Alten Testament damit beschäftigt, wie kann ich ein schönes Leben führen. Und wir haben darüber geredet, wie unser Denken, unser Fundament, unsere Werte uns prägen zu dem, was passiert. Und dass Jesus anbietet zu sagen, nimm dir doch meine Werte. Liebe. Und Petrus, einer, der ganz nah an Jesus dran war und der auch Jesus manchmal geschüttelt hat und gesagt hat, das verstehe ich hier nicht. Wie denkst du das? Der gescheitert ist, der krassen Sturm im Leben hatte. Aber hinterher festgestellt hat, diese Werte von Jesus halten mich. Er schreibt in seinem ersten Brief im Kapitel 3 ganz zum Schluss noch auf die Frage, wie kann man ein schönes Leben leben, Folgendes. Er sagt, in der Schrift heißt es, wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten. Verbreite keine Lügen. Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Und was sagt er hier mit anderen Worten? Liebe Gott von ganzem Herzen, damit du innerlich frei sein kannst, Dinge nicht festzuhalten. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe dich selbst. Halt die Dinge nicht fest. Aber tue Gutes. Bemühe dich, in Frieden zu leben. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte Danke sagen für die Worte, die du sprichst. Und wir gehören ja zu denjenigen, die auch dir zuhören wollen und es tatsächlich hier tun. Wir achten auf dich. Und trotzdem merken wir so häufig, scheitern wir daran, dass wir uns einfach nur haben berieseln lassen und das keine Veränderung in unserem Leben hat. Und Jesus, ich bete, dass du diesen Schalter in unserem Herzen umlegst. Dass wir dir vertrauen. Dass deine Werte, das, was du sagst, so tief in uns so tief verbunden ist, unser Fundament wird, dass es unsere Gedanken prägt und letztlich unser Handeln prägt. Dass du unser Herz erneuerst, dass du diese Schmerzen, die uns dahin gebracht haben, andere Dinge zu glauben, dass du diese Schmerzen heilst und berührst. Ich möchte dir Danke sagen, dass du diese Liebe bist, die geduldig ist, die auf uns wartet, die das Beste über uns denkt, obwohl du uns komplett kennst, obwohl du weißt, wie wir in Wirklichkeit sind. Und dennoch hast du Hoffnung. Und so bete ich für jeden Einzelnen von uns, dass das, was du sprichst, zu uns in einem Fundament wird, weil wir danach handeln. Und dass egal welcher Sturm kommt, wir dadurch in dir bestehen können. In deinem Namen. Amen. Amen.
Vielen Dank, Clemens. Wir haben ein paar Fragen auf Slido bekommen zu deiner Predigt und ich möchte gerne mal an einer Stelle anknüpfen, die du jetzt am Ende noch mal erwähnt hast, und zwar die Frage nach oder die Aussage von dir, dass sich ja jeder ein erfülltes Leben wünscht. Und da kam die Frage, warum wollen wir eigentlich ein erfülltes Leben hier auf der Erde, wo wir doch eigentlich nur im Himmel, also es nur das im Himmel geben kann, und ist es nicht egoistisch und vielleicht sogar eine falsche Zielsetzung?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Die Frage ist die, was ist ein erfülltes Leben? Ist ein erfülltes Leben tatsächlich das große Haus zu haben, genug Geld, fröhliche Kinder oder viele Freunde, einen guten Job? Wenn man das als erfülltes Leben per Definition sagen würde, dann würde man sagen, ja, wenn ich doch alles habe, wieso würde ich denn dann in den Himmel wollen? Ja, wenn es mir hier so gut geht, warum will ich denn in den Himmel wollen? Ich glaube fest, dass Gott möchte, dass es uns auch in den materiellen Dingen gut geht, in unseren Beziehungen gut geht. Ich glaube, das können wir sehen an vielen, vielen Stellen. Also wenn wir die Psalmen lesen, da steht klar drin, dass es nicht immer so ist, aber dass Gott uns Segen, auch materiellen Segen, sehr, sehr gönnt. Und gleichzeitig glaube ich, dass das erfüllte Leben, so wie ich das gesagt habe, etwas ist, was, wenn Jesus, ganz kurz mal einmal, Jesus sagt, wir sollen den Himmel auf die Erde bringen. Was bedeutet das? Dass wir den Himmel, und wie schön es da ist, in aller Angenommenheit, aller Liebe, aller Freude, aller Wahrheit, aller Heilung, dass er sagt, eure Aufgabe ist, das genau hierher zu bringen, dann habt ihr ein erfülltes Leben. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Also insofern, es widerspricht sich. Es würde sich widersprechen, wenn ich sage, das fette Auto, das fette Haus, die vielen Freude, die dicken Partys, das erfülltes Leben. Ja, tatsächlich, das dicke Haus, das Auto weiß ich nicht genau, aber die netten Leute, die große Party, die warten auf uns im Himmel. Das steht in der Bibel, genauso drin. Ja, aber vielleicht auch ein dickes Auto. Werden wir sehen. Vielleicht brauchen wir auch gar kein Auto.
Cool. Kannst du uns noch mal ein paar praktische Tipps geben, wie man sich in den schweren Zeiten oder im Sturm, wie du es auch genannt hast, sich auf die richtigen Werte halten kann?
Okay, das charakteristisch für einen Sturm, und ich kann es nur ganz persönlich von mir sagen, ist ja, dass wenn es so alles auf dich einprasselt, dass man meistens relativ kraftlos, also ich bin kraftlos dann. Also manchmal auch aggressiv, dann will man alles verändern, aber letztlich kommst du zu dem Punkt, wenn du merkst, du kannst nichts verändern, dann ist man relativ kraftlos, nicht besonders motiviert. Also deswegen sage ich das, ne? Es ist meistens nicht der erste Griff zur Bibel und zu sagen, oh, jetzt muss ich da drin lesen, ich muss irgendwas festfinden. Ich glaube aber dennoch, also ein Schlüssel für mich ist es, wenn ich kraftlos bin, eigentlich versuche ich mich zu isolieren. Da habe ich gar keinen Bock, mit so vielen Leuten darüber zu reden. Aber ich glaube, zwei Schritte, die sinnvoll sind. Das erste ist, teile das mit jemandem. Teile mit jemandem, dass es dir gerade nicht gut geht. Nicht, um die andere Person zu beschweren, nicht um Mitleid zu bekommen, sondern um zu sagen, für den zweiten Schritt, wie kann man zusammen zu Jesus gehen? Und eine der zentralen, ich weiß nicht, soll ich das, ich sag's mal ganz krass, eine der zentralen Lügen, glaube ich, die bei Christen manchmal da sind, ist zu sagen, wir müssen vor Gott müssen wir so nur fröhlich sein. Wir müssen alle unsere Probleme, alle unsere so Säckchen lassen wir hier und dann gehen wir in den Gottesdienst und sind fröhlich. Ich glaube, dass bei Jesus genau andersrum ist. Ich glaube, so wie in dem Text, was du gesagt hast, ne? Als wir heute zum Start dieses Gottesdienstes, jetzt, weil wir wissen, dass weil wir Jesus kennen, können wir voller Zuversicht zu seinem Thron kommen und sagen, deswegen habe ich keine Angst, dieses Päckchen zu nehmen und zu sagen, Jesus, ich verstehe das alles nicht. Jesus, mir geht's schlecht, ich brauche dich. Und weil das manchmal nicht alleine geht oder nur ganz schwer alleine geht, brauchen wir jemanden, der uns vielleicht hilft oder die uns vielleicht hilft, wo wir sagen, wir rufen an und die Person sagt jetzt Folgendes und das ist manchmal sehr mutig, zu sagen, kann ich jetzt für dich beten? Und dann fängt die einfach an, am Telefon für dich zu beten und nicht erst, wenn sie alleine ist und sagt, und spricht über Sachen über die aus, die wahr sind. Aber es gibt noch viele andere Sachen. Ich glaube auch, dass gute Sachen aufzuschreiben, also einfache Tipps, ja. Schreib Dinge auf. Also die Probleme deines Lebens kommen immer wieder. So, das ist so ein, also demotivierend. Wir sollten ein bisschen positiver reden. Aber es kommt immer wieder. Es ist immer das Gleiche. Der Streit, den du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin hast, ist immer der gleiche. Mit den Kindern immer das Gleiche. Also und deswegen ist es gut, sich das mal aufzuschreiben und zu sagen, okay, ich kann das identifizieren, ich komme da wieder raus. Genau. Aber ansonsten reden. Gott hat uns in die Beziehung geschaffen und die Beziehung ist zentral.
Cool, vielen Dank. Eine etwas grundsätzliche Frage erstmal, aber ich finde sie total wichtig, hier einmal zu stellen, um auch da Klarheit zu haben, ist Jesus eigentlich Gott oder ist er eine andere Person? Gib mal so eine 2 Minuten Antwort darauf.
Okay. Wir können lesen, also in Johannes 1, Vers 1. Also wenn wir so eine Frage beantworten, müssen wir sie tatsächlich aus dem Zeugnis beantworten, was wir über ihn haben. Also natürlich könnte ich jetzt sagen, und du sagst, ja, ist so, Punkt. Oder jemand anderes sagt, nein, ist so, Punkt. Dann ist das halt so. Aber das Zeugnis, was wir haben, ist die Bibel. Und in Johannes 1 steht es in etwas poetischer Form. Direkt zu Beginn wird über Jesus als das Wort gesprochen. Und dass dieses Wort Fleisch wurde, also Menschengestalt annahm. Das wird an vielen anderen Stellen von Paulus auch wieder aufgegriffen. Aber was uns diese Stelle deutlich macht, ist, dass Gott quasi seinen Sohn auf diese Welt sendet. Und er wird nicht erst sein Sohn, weil er als Mensch hier auf der Erde kommt, sondern er ist schon vorher mit ihm da in dieser ewigen Gemeinschaft. Das ist das, was Gott ausmacht. Und jetzt wird Gott selbst Mensch. Und mit dem Ziel, Menschen wieder zu sich zu führen. Also auch da ist er ist nicht einfach auf der Welt und sagt, ich bin jetzt einfach Mensch, um mal zu fühlen, wie das ist, sondern er sagt, ich als Gott werde Mensch. Bleibe dabei völlig Gott. Aber mit allen Grenzen, die Menschsein ausmacht. Und um Menschen wieder zu ihm zu führen. Und das ist eigentlich das Spannende, weshalb Nachfolge erst möglich ist. Weil wenn Jesus nicht Gott ist, dann ist er in derselben Notwendigkeit, gerettet zu werden wie wir. Aber wenn er nicht Mensch ist, haben wir nicht die Möglichkeit, ihm nachzufolgen. Und insofern entsteht quasi eine schwer zu erklärende, also jedenfalls in 2 Minuten, eine schwer zu erklärende Realität, dass Gott gleichzeitig Mensch und gleichzeitig Gott ist. Und ja, das ist in der Theologie, wenn das interessiert, können wir uns gerne nochmal drüber unterhalten irgendwann. Das ist ein komplementäres, eine sich scheinbar entgegenstehende Wahrheit, die aber dennoch durch das, was wir lesen können, irgendwie aufgelöst wird, auch wenn man das nicht unbedingt versteht. Aber ich bin da auch nicht... Ja. Ich bin nicht Theologieprofessor geworden.
Aber ich glaube, dass man dich trotzdem nochmal auf eine längere Antwort ansprechen kann, wenn man möchte. Ne?
Bitte, bitte.
Um die Fragerunde abzuschließen, wie würdest du denn die Predigt in einem Satz zusammenfassen?
Ja, dann hätte ich das gekonnt, hätte ich ja nicht so lange reden müssen. Ich würde sagen, Liebe ist das Zentrale. Die Liebe bringt dich durch den Sturm. Die Liebe heilt dein Leben. Ja, such dir einen von den drei Sätzen aus.
Ich würde sagen, es sind zwei geworden, aber es sind mit Kommas getrennt, von dem her ist einer geblieben. Genau. Super, vielen Dank dir, Clemens.
Gerne.
Und ich würde dich jetzt einfach bitten, noch uns in den Sonntag in die Woche zu entlassen und uns den Segen zu sprechen.
Sehr gerne. Ihr dürft dazu aufstehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Bleibt dankbar. Amen. Einen schönen Sonntag euch allen. Okay.